Zen ist eine Antwort ohne Worte, ohne Schweigen. Es ist nicht etwas, was wir intellektuell verstehen, sondern der Weg zu unserer eigenen inneren Freiheit. Mit diesem Satz unseres heutigen Gastes, dem Zen-Meister Hinek Polenski, ein herzliches Willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Ratgeber, ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir hier die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Wow, die Folge heute geht unglaublich tief. Es war eine meiner absoluten Lieblingsfolgen überhaupt. Zu Gast haben wir, wie gesagt, den Zen-Meister Hinek Shobu Polenski. Hinek ist Abt des Zen-Klosters in Buchenberg und Dharma-Nachfolger des japanischen Zen-Meisters Reiko Muika Osho. Gemeinsam gründen die beiden das Daishin Zenkai. Es ist eine europäische Zen-Linie, die den Zweck verfolgt, die Essenz von dem strengen traditionellen japanischen Rinzai-Zen für uns Europäer ein kleines bisschen zugänglicher zu machen. Hinek ist nicht nur in seinem Kloster aktiv, sondern auch auf YouTube unter anderem, auf anderen Social Media Channels, auf YouTube. Über 31.000 Menschen folgen seinen Meditationen, folgen seinen Vorträgen und beide kann ich von ganzem Herzen empfehlen. So bin ich auf ihn gestoßen. Außerdem ist Hinek Autor mehrerer Bücher, unter anderem Hör auf zu denken, sei einfach glücklich. Und ja, für mich persönlich war das einfach eine riesengroße Ehre, dieses Gespräch führen zu dürfen. Beim Schneiden hatte ich mehrmals eine Gänsehaut und dachte mir einfach nur, wie geil, dass ich mit solchen Menschen gemeinsam in einem, auch wenn es ein virtueller Raum ist, aber in einem Raum sitzen darf und ja, einfach solche Gespräche führen darf. Ein absolutes Blessing und ich weiß, ihr werdet diese Folge richtig, richtig lieben. Unter anderem geht es um folgende Themen. Was ist Zen überhaupt und wie wird man ein Zen-Meister, falls es einige von euch vorhaben? Hier erfahrt ihr, wie das geht. Außerdem, was unser Herz und unsere Essenz gemeinsam haben, warum wir leiden und wie wir uns daraus befreien können, warum Buddhismus nicht unbedingt heißt, dass du deine Wünsche loslassen musst und eine meiner absoluten Lieblingsfragen, werden und sein und wie wir beides miteinander verbinden können, warum Meditation in Essenz Vorbereitung auf den Tod ist und in der Mitte der Folge gibt es sogar eine Live-Meditation angeleitet von Hinek höchstpersönlich. Das heißt, ich würde dir empfehlen, diese Folge wirklich mit deiner ganzen Präsenz zu genießen und dir Zeit dafür zu nehmen und ja, viel Spaß mit dieser Folge. I hope you love it. Lieber Hinek, herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Es ist mir eine große Ehre, dich hier in unserem virtuellen Studio sozusagen empfangen zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Eine große Freude, mein Lieber.
Ich habe dich im Vorfeld jetzt schon ein bisschen vorgestellt und auch deine Journey, was du alles schon in diesem Leben so geleistet hast, wo du aktiv bist. Und ich glaube, so die erste Frage, die mir da in den Kopf gekommen wäre und ich sicherlich auch einige aus meiner Community. Was ist, und ich weiß, die Frage hast du wahrscheinlich schon oft gehört, deswegen freue ich mich, dass ich diese auch nochmal stellen darf. Was ist denn Zen überhaupt und wie wird man ein Zen-Meister?
Oh, das sind zwei große Fragen und die erste könnte ich schon in zwei Teile teilen. Die erste, was ist Zen eigentlich? Würde ich gerne zwei Antworten geben. Die erste Antwort wäre eine japanische und die würde sowas sagen wie eine Antwort ohne Worte, ohne Schweigen. In erster Linie ist es nicht etwas, was wir intellektuell verstehen, sondern es ist der Weg zu unserer eigenen inneren Freiheit. und die Auflösung aller Hindernisse in uns selber, um zum Wesentlichen zu kommen. Und es ist nicht das Wesentliche in uns, das uns die Kraft und Energie kosten, sondern das Unwesentliche um uns herum, die Verstrickung. Und Zen ist der Weg zum Wesentlichen. Was heißt das? Es ist der Weg zum Wesen, zu unserem tiefen, wunderbaren Selbst. Und Tiefsinn ist die Essenz. Man könnte auch sagen, Zen ist Tiefsinn. Ja, es ist in die Tiefe gehen und seinen eigenen Sinn zu finden. Und der Sinn ist das eigene Wesen. Das zeigt einem diesen Sinn. Es lässt einen diesen Sinn erfahren. Das ist die eine Antwort. Und etwas europäischer würde ich sagen, es ist der Weg, sein eigenes Herz zu öffnen. Das Herz so strahlen zu lassen und zu verstehen, dass wir unser Herz mit unseren Gefühlen nicht verwechseln sollten. Gefühle sind Gier, Hass, Verblendung, Ablehnung, Abneigung, Verlangen. Unser Herz ist Liebe, Güte, Mitgefühl, gelassenes Sein. Und in diese Essenz hineinzukommen und das Leben aus diesem Licht herauszusehen, das ist Zen. Im Japanisch sagt man Kokoro, Herz, das innere Herz. Das vielleicht in ganz kurzer Form zu der ersten Frage. Wie man Zen-Meister wird, das weiß ich auch nicht so genau. Weißt du, man wird ja zum Zen-Meister ernannt. Also das ist vielleicht wie eine Professur, man wird dazu berufen. Man kann es nicht werden und dann macht man eine Ausbildung und die kostet so und so viel. Sondern irgendwann kommt der Moment, wo man mit seinem Lehrer auf Augenhöhe ist. Und auch wieder möchte ich das Wort Tiefe benutzen, indem man eine tiefe Beziehung, eine Einheit mit seinem Lehrer, mit seinem Meister hat. Und für einen Moment ist man dieser Meister und alle anderen Meister, die es sie gegeben hat. Oder alle anderen Meisterinnen, die es sie gegeben hat. Und das ist der Moment, wo es passieren kann, dass der Lehrer, die Lehrerin, die Meisterin, Meister in meinem Fall sagt, du hast das. So. Und das nennt man Inka. Und Inka Shomei, das ist die Übertragung. Und das kann aber auch sein, dass man darüber erst schweigt und niemand das sagt. Oder man kann das sagen. Also damit hat man die Autorisierung in dieser Linie. Denn irgendwann ist das meinem Lehrer auch mit seinem passiert. Mein Lehrer heißt Reiko Mukai Osho. Oder Shi in Kutsu Roshi. Das ist sein neuer Name. Und das ist mit seinem alten Lehrer, der ist ja 103 Jahre alt geworden, hat bis 102 Jahre unterrichtet. Und irgendwann hat Kosan, sein Kurzname, den alten Lehrer Oisadan Roshi getroffen. Und irgendwann gab es auch diesen Moment. So, der Lehrer und der Schüler und die Welt sind eins. Und sonst ist nichts mehr da. So, und dann ist der Lehrer weg und der Schüler weg. So, das ist dieser Moment.
Warum ist es, das höre ich immer wieder, und das ist ja auch in vielen, in ganz vielen der östlichen Traditionen so, dass diese Beziehung zwischen Schüler und Lehrer so essentiell ist. Kannst du vielleicht nochmal erklären oder verdeutlichen, warum gerade dieses Mensch zu Mensch, du sprichst von dieser Übertragung, du und dein Lehrer habt einen intensiven Austausch und dadurch findet diese Übertragung statt. Warum ist es so wichtig, dass diese Beziehung so intensiv und so direkt ist? Weil man könnte ja auch sagen, okay, ich habe jetzt mal ein Buch in die Hand genommen, ne? Ich studiere jetzt mal ein bisschen Zen, ich lese mir 5, 6 Bücher durch und ich höre ein paar Podcasts und jetzt schreibe ich auf meine Visitenkarte, ich bin Zen-Meister.
Das machen auch viele, das passiert ja auch.
Ja. Kann ich mir vorstellen, deswegen habe ich es auch mal so gesagt, kann ich mir vorstellen, dass das einige macht. Ist ja auch okay, ist ja auch, gibt's ja auch irgendwie, gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu. Aber warum würdest du sagen, für eine authentische Wissensübertragung ist diese direkte Erfahrung von Schüler und Meister so wichtig?
Im Japanischen nennt man das Inchin Denshin, die Übertragung von Herz zu Herz. Und ich habe auch diese Übertragung und diese Tiefe nicht nur mit meinem Lehrer jetzigen, der mich zum Meister gemacht hat, erfahren, sondern ich habe auch andere Meister getroffen, wo das auf eine ähnliche Art war. Ich habe in den 80er Jahren eine großartige Meisterin getroffen, wo auch so ein Moment der Übertragung war, die mich verändert hat. Das sind manchmal eine halbe Stunde oder ein Moment, der wie eine Ewigkeit ist, der ihn zutiefst berührt. Und danach ist man auch ein anderer. Und das entsteht durch die Offenheit und die Meditation, mein eigener Weg, die Disziplin, jeden Morgen zu sitzen und so weiter. Das ist eigentlich nur der Weg, offener und offener und offener und offener zu werden. Am Ende ist es eine Offenheit für die Essenz von Leben selber. Und deshalb gibt es sehr seltene Fälle, wo auch ein Mensch ohne Meister diese tiefe Erfahrung macht. Das gibt's schon. Aber mit einem Meister oder mit einer Meisterin zusammen kriege ich nicht nur einen Tee, einen wunderbaren heißen Tee, sondern ich bekomme auch noch die Schale dazu, um den Tee zu trinken. Und diese intensive Übertragung, das ist der Schlüssel. Das ist nicht nur im Zen so, das ist im tibetischen Vajrayana, das ist ganz doll im Yoga so. Mhm. Und all diesen Traditionen, diesen tiefen spirituellen Traditionen so. Und ich denke, dass es aber auch in der christlichen Mystik in ganz alter Zeit so gewesen ist. Aber das bin ich nicht kompetent genug, das zu beurteilen. Aber diese Übertragung ist so ein Moment, in dem ich diese Offenheit habe und der Lehrer durch dieses tiefe Vertrauen, diese gemeinsame Verbindung, dieser Funke überspringt und die Schale Tee sich mit einem goldenen Licht füllt.
So. Hm. Und du sprichst von der Essenz und dass diese Essenz, also unser in Anführungszeichen wahres Selbst oder das, was uns eigentlich tatsächlich ausmacht, dass wir, dass das Leiden dadurch entsteht, dass wir dieser wahren Essenz sozusagen Unwahrheit drüber stülpen und an dieser Unwahrheit festhalten. Ja. Was sind denn noch so, weil Zen und ich weiß, dass ich ganz, ich meine, Buddhismus generell ist ja eigentlich die Lehre, wie wir mit Leiden umgehen können. Also wenn man vielleicht so grob von außen betrachtet, wie gehe ich besser mit der Essenz des Lebens um? Und was sind denn noch so Faktoren, die, mit der wir einfach unnötig Leiden in unserem Leben schaffen und wie kann man sich da vielleicht raus befreien?
Ja. Das ist ja schön, dass du das so sagst, denn das wird viel vergessen in dieser, wir haben eine große spirituelle Welle im Moment und das ist großartig. Ich glaube, so viele Menschen haben noch nie auf der Welt meditiert wie im Moment und das ist erstmal ein Riesengeschenk. Und dass es da Menschen gibt, die alles Mögliche dabei draufschreiben und damit Geld verdienen und das ist alles richtig und gut. Es ist nur wichtig, dass möglichst viele Menschen meditieren. Und dann kommt man aber an einen Punkt und dieser Punkt ist, will ich meditieren, um ruhiger zu sein und Stress, Prophylaxe, Resilienz und tausend Sachen, Mindfulness. Oder gibt es irgendwo ein Leiden in mir? Es kann sein, dass ich spüre, da ist eine Sehnsucht in mir, aber die erfüllt sich nicht. Ein anderer spürt nur in seinem Herz einen Schmerz, den er sich nicht erklären kann. Jemand anderes hat eine Ängstlichkeit oder eine unglaubliche Übersensibilität, die ihn so verunsichert in dieser Weite und auch teilweise Grobheit dieser Welt. Und dann liest er quasi über Buddhismus oder hört von seinem Lehrer, die Essenz des Buddhismus ist die Aufhebung von Leiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und an dieser Stelle, und du entschuldigst mich, dass ich immer wieder das Wort Tiefe so gerne benutze, weil es auch ein meiner Lieblingsworte ist, das ist der Moment, wo ich aus dieser Fläche der Meditation und den Möglichkeiten auf einmal in die Tiefe gehe und sage, ich spüre etwas in mir. Es gibt einen Teil der Menschen, die haben eine Sehnsucht, die kein Gegenüber findet, die wir versuchen durch äußere Karriere, gut aussehen, Recht haben wollen und so, versuchen zu erfüllen, aber wir spüren auch, dass das immer wieder scheitert. Das ist also diese Sehnsucht. Und andere Menschen leiden quasi an diesem Fremdsein in der Welt. Also sich in der Welt fremd fühlen. So. Und das ist so die ganz tiefe Ebene von Leiden. Und daraus, wenn ich darauf nicht eingehe, wenn ich das übertünche, wenn ich das kompensiere durch Beziehungen und alles Mögliche und so weiter, dann können die, wie nennt man die fünf Gifte, Gier, Hass, Unruhe, Trägheit und Zweifelsucht, dann kommen die so hoch und werden dann sozusagen eine dominierende Ebene, wo man sagt, boah, das ist ein Aggro-Typ, der ist immer irgendwie aggro, der ist immer auf Streit aus. Wenn man mal Zeit hätte mit diesem groben Klotz, sag ich mal, dann könnte es passieren, dass da in seinem Herzen ganz, da ist ein ganz kleiner Junge, der ist in der tiefen Angst. Da ist eine tiefe Angst, ein tiefer Schmerz. Und diese Kompensation durch Aggression, denkt er, dass das dass ein harter Typ ist und dass das irgendwie klarkommt. Aber einmal wird er auch alt und irgendwann wenden sich Menschen ab und dann bleibt dieses, dann ist das ein äußeres Leiden. Das ist sozusagen dann sozusagen schon in der Sekundärebene oder eben Gier, das Gleiche, wenn man das dadurch kompensiert, dass man ja, einfach zu viel trinkt oder zu viel Party macht oder irgendwie sowas. Ne? So. Und diese Tiefe ist, dass ich das zulasse, auch unter meine, ich bin aggro oder ich bin immer unruhig und irgendwo finde ich nie irgendwo eine tiefe Erfüllung und sich tiefer gehen lässt. In dieser Tiefe finde ich dann vielleicht einen Schmerz in meinem Herzen oder eine tiefe Sehnsucht. So. Und jetzt kommt der Moment, wo man anfängt, jetzt braucht man auch ein bisschen einen Lehrer oder eine Lehrerin, die einem so ein bisschen zeigt, wie gehe ich denn damit um? Und gibt es Mittel, die aufzulösen? Und die gibt es. Ja, wie kann man das auflösen? Wie kann ich mein Herz befreien? Wie kann ich umgehen mit einer permanenten inneren Unruhe, die immer da ist? Zen-Meister sagt, super, du hast echt viel Energie. Komm, lass uns die mal fokussieren und mal schauen, wie sich das anfühlt. Ja, da ist der Punkt.
Hm. Und auch noch ein spannendes, das hast du gerade so ein bisschen angeschnitten, was mich schon immer fasziniert, ist dieses Thema, du sprichst von dieser Sehnsucht. Und es gibt ja, glaube ich, wenn man vielleicht Menschen dazu befragen würde, wie sie so Zen und Buddhismus und so einschätzen, ist es ja, glaube ich, ganz, ganz viele verbinden damit so ein bisschen so eine Selbstkasteiung. Also so irgendwie, ich erlaube mir nichts mehr, ich bin komplett wunschlos, ich bin so nur noch ein in der Essenz des Lebens unterwegs und habe quasi keine Wünsche mehr oder keine Sehnsüchte mehr, keine Bedürfnisse. Könntest du ein bisschen über die, wenn man merkt, da ist eine Sehnsucht, egal ob vielleicht, du hast ja mehr so angeschnitten, die nicht Welt, also die nicht durch die Welt befriedigt werden kann, aber wie ist denn generell die Beziehung zu deinen Wünschen und dein Verlangen aus deiner Perspektive? Weil viele sagen ja auch, ja, es ist nur dein Ego und nur das Ego hat Wünsche, alles ist ja schon perfekt im Sein, aber gleichzeitig gibt es ja auch etwas in uns, was irgendwie daran interessiert ist, etwas auf diese Welt zu bringen, zu bewegen, zu realisieren. Und diese Balance zwischen diesen zwei Polen finde ich super interessant. Also teil gerne mal deine Perspektive auf diesen Umgang mit den Wünschen und Sehnsüchten.
Benjamin, da würde ich ein bisschen ausholen und zwar ein bisschen historisch werden, weil man kann sagen, dass spirituelle Wege, und ich spreche von Yoga, Raja Yoga, Patanjali, ich spreche von tibetischen Buddhismus, wie ihn der Dalai Lama verkörpert. Wir sprechen von Zen, wir sprechen von Theravada-Buddhismus, von Taoismus und. Dort gibt es historisch gesehen zwei grundsätzliche Ansätze. Der erste Ansatz ist der ältere. Der ist der, dass es in der Welt Dinge gibt, die mich permanent ablenken, dahin zu kommen, wo ich wirklich hin will. Und aus dieser Ebene heraus haben die Alten sowas wie Askese entwickelt, zu sagen, okay, man trennt sich von den Dingen, ja, man geht, ich habe Durst, dann trinke ich nur Wasser und ja, man entfernt sich von der Welt, man geht in eine Höhle, man geht in ein Kloster, man geht in den Wald, in eine Waldhütte mit Eremit, Kartäuser und so weiter. Das ist ein sehr starker Weg. Im Buddhismus betrifft dieser Teil des Weges die alte Schule, in Theravada nennt man die, und die bedeutet, dass ich meine Bedürfnisse und Wünsche abschneide und meine gesamte Energie auf das Wesentliche lenke. Das nennt man in der alten Schule Ekagrata. Alle Kraft, only eternal point. Ja, nur Nirvana. Ungefähr im 2. Jahrhundert entstand eine neue Richtung. Das nennt man das große Fahrzeug. Und einer der Vertreter heißt Nagarjuna, den ich sehr, sehr verehre. Und der hat was anderes gesagt, hat ein anderes Konzept. Er sagt, alle Emotionen, zum Beispiel krasse Gier, extreme getriebene Unruhe, Hass, aber auch Trägheit und Zweifelsucht sind Bijams, das sind Saatkörner. Und es geht darum, das sind Kräfte, das ist Power, das ist Leben. Und der Weg ist, diese Saatkörner in Balas, in Kräfte zu verwandeln. Das heißt, in dem zweiten Ansatz wird es nicht abgeschnitten, sondern transformiert. Und das ist der Ansatz, den auch meine Schule, Daishin Zen, verfolgt. Und wenn du die verschiedenen Schulen so anguckst, dann gibt es einige, die nur diese Seite, einige die und eine mischen das auch. Und ich selber habe selber meinen Erfolg nicht durch extreme Askese, sondern eher durch Transformation erfahren und einmal durch diesen Weg des Nagarjuna, aber auch durch meine tibetischen Freunde, große Meister und die dementsprechenden Techniken. Transformation ist der Schlüssel statt Askese.
Ja, mega spannend. Genau so ähnlich hätte ich mir das vorgestellt. Und das bringt mich gerade auch so zu noch einer Frage, die mir auch schon lange auf dem Herzen liegt, die ich immer wieder erkunde aus den verschiedenen Disziplinen. Und zwar geht das so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wie viel in dir selbst ist quasi eine Verbrüderung von dem, was ist, also deinem Seinszustand? Und wie viel bist du auch dem Potenzial verpflichtet, was du in dir spürst? Also wenn du zum Beispiel spürst, hey, jetzt in deinem Beispiel, ich würde gern noch eine Daishin Zen in Spanien aufmachen, weil ich merke, dass ich fühle diesen Drang in mir, da möchte ich noch, da das fühlt sich so
Boah,
an,
als weißt du das?
Dass du was in Spanien aufmachen willst?
Ja. Ja, ich will, mein Herz guckt nach Barcelona. Ich fahre vielleicht dieses Jahr noch hin, wenn Corona das erlaubt.
Es ist mir jetzt schon ein paar Mal auf diesem Podcast passiert. Ich habe da irgendwie, manchmal greife ich so Sachen aus dem Netz der Möglichkeiten. Das hilft mir in meiner Arbeit als Coach sehr, dass ich manchmal einfach so Sachen aus dem Raum aufgreife und dann ist es halt sehr akkurat. Also gut, Glück gehabt. Aber im Endeffekt ist die Frage so, okay, dann weiß ich, da ist dieses Potenzial, also etwas, was noch nicht ist, was auf diese Welt gebracht werden möchte, durch mich. Also das nenne ich so mein Potenzial. Und gleichzeitig so die Zufriedenheit mit dem, was ist. Weil oftmals ist ja so, dass wir etwas, also zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas in der Zukunft plane, impliziert es ja auch ganz oft, dass man sich eine Veränderung des Jetztes wünscht. Verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Es ist die alte Frage zwischen Werden und Sein, ja?
Genau, im Endeffekt
genau. Das ist schon in der griechischen Philosophie, ja, wir haben das Parmenides und Heraklit. Werden und Sein, das ist eine ziemlich große Frage. Und ich denke, das ist das falsche Wort, die Essenz ist erstmal das Sein, die Erfahrung von Sein. Und da ist Werden gar nicht nötig, weil wir das sind. Wir sind eine Einheit, wir sind in Einheit mit allen Dingen und fühlen uns getrennt. Wenn diese Trennung sich auflöst, dann entsteht die Wirklichkeit, also unsere Wirklichkeit, nämlich dass wir mit allem verbunden sind und die tiefe damit verbundene Erfahrung. Werden und Sein gibt es im Zen zwei äquivalente Begriffe. Das eine nennen wir absolute Versenkung oder absolutes Samadhi und das andere nennen wir positive Versenkung oder positives Samadhi. Die absolute Dimension ist, dass ich auf einer Matte sitze, in der Meditationshaltung und in eine Tiefe gehe, in eine Stille gehe, die so weit geht, bis kein Denken mehr da ist, bis wir durch die Wolke der Gefühle in eine tiefe Stille kommen und dort ein Geschmack von Ewigkeit, von dem Absoluten in uns erfahren, immer noch als ich. Aber das ist eine große und sehr tiefe und wunderbare Erfahrung. Aber die ist in der Stille, auch der Körper ist still, da sitzt in der Meditationshaltung. Das nennen wir absolute Versenkung, absolutes Samadhi. Und im Zen ist die Besonderheit des Trainings, gerade in japanischen Klöstern, dass man blitzartig aus diesem Training in eine unglaubliche Dynamik geht. Dass man rennt durch die Gänge, man putzt total intensiv, ist sehr harte Arbeit, sehr fordernd, indem man lernt jetzt, diese in der Meditation gewonnene Erfahrung in die Bewegung zu bringen und mit der Bewegung in die Welt. Dort gibt es dann auch einen Begriff, der heißt Do. Ja, wie zum Beispiel bei Aikido oder du kennst Aikido, das ist so eine Kampfkunst, in dem man sozusagen die Kraft des Gegners nutzt, oder Chado, der Teeweg. Und der dritte Teil dann ist die chaotische Welt. Und das ist dann die Dimension des Werdens, des Kreativen, zum Beispiel, wenn man eine Kalligrafie macht, einen Zen-Garten pflegt oder irgendwo auch ein Kloster errichtet und baut oder in der Welt eben wirkt. Aber dieses Werdende, das dann entsteht, zum Beispiel auch eine Familie gründet oder selber Künstler ist, also da ist Werden, spielt Musik, macht dann komponiert ein Stück. Nur dieses Werden steht dann in der Erfahrung dieses Absoluten. Und dann versöhnen sich diese beiden Begriffe und werden Stück für Stück wird das Absolute und das Positive zu einer Einheit. Und die Krönung von beiden Begriffen nennt man Mu'i oder im Chinesischen Wu Wei oder tatenloses Tun.
Okay.
Und jeder Künstler oder Musiker, der kennt das. Das ist so Flow und mehr als Flow. Da ist beides zusammen. Dann ist es auf der einen Seite, wenn jetzt jemand eine E-Gitarre spielt und einfach eine unglaublich schöne Melodie hat oder auf dem Klavier, ich nehme jetzt mal Musik, dann ist da ein Moment, wo ich weg bin und das Klavier und meine Hände sind weg. Aber es bewegt sich und entsteht eine Melodie und ich nehme die sogar meinetwegen mit Cubase auf. Sie ist in der Welt. Sie wird vielleicht sogar ein Hit. Ja, das ist das Werden und gleichzeitig ist für mich aber in dem Moment als Musiker die Erfahrung von Nicht-Werden, sondern es bin im Sein. Und das ist die Synthese, die Einheit dieser beiden Aspekte.
Ja, mega schön.
Das ist was Wunderschönes.
Ich frage ganz oft am Anfang meines Podcasts genau diese Frage. Also wenn ich dich in einem Moment der absoluten Verschmelzung mit deiner Tätigkeit unterbreche, was würdest du tun und was würdest du gerade machen? Das frage ich ganz gerne am Anfang. Und es ist, glaube ich, genau dieses. Das sind ja diese Momente, wo du sagst von der Gitarre, also wo eigentlich das Leben die Gitarre spielt und wir sitzen nur da und wir lassen es so durch uns fließen.
Ja, wir sind ebenfalls Zuschauer, fasziniert. Ja, oder sind einfach auch selber nicht mehr da. Und das ist unser Potenzial als Mensch.
Hm.
Und Leiden ist manchmal, um darauf zurückzukommen, dass ich das spüre, dass ich das kann. Und nicht nur in der Gitarre, vielleicht einfach, indem ich was, vielleicht ist es ein Garten, vielleicht ist es ein Buch, 1000 Dinge, vielleicht ist es ein Podcast machen. Aber dieser Filter dazwischen und diese Kontrolle und all diese Dinge, die verhindern letztlich, dass ich der bin, der ich bin oder die ich bin. Und wenn sich das öffnet, dann ist die Antwort immer Freude. Und zwar sehr viel.
Mhm. Und warum glaubst du, denken wir oder haben wir diese Konditionierung, warum kontrollieren wir so viel? Vielleicht so rum. Also warum denkst du, woher kommt dieses Bedürfnis, oder diese, eigentlich ist es ja eine Illusion, Kontrolle. Also wenn man sich das, mal genauer betrachtet, ist das eine ziemlich große Illusion. Also warum machen wir es?
Aber ja, also ganz einfach. Mit einem Auto von Kempten nach München zu fahren, ist sehr, sehr bequem, ist angenehm, egal was für ein Auto. Ja, es ist besser als zu Fuß gehen beispielsweise, zumindest wenn man einen Termin hat. Alles gut, das ist ein Werkzeug. Wenn ich aber glaube, ich bin das Auto und das allen kommuniziere, werden alle denken, der hat einen an der Waffel. Ja? Das Gleiche ist, wenn ich einen Hammer in der Hand halte, denke ich, alles ist ein Nagel. So, if I have a hammer in my hand, everything looks like a nail. Und das Denken ist eine archaische Funktion, die schon bei Tieren rudimentär als Emotion angelegt ist, nämlich die Unterscheidung zwischen mag ich nicht.
Ja. Mhm.
Gier, Hass, Ablehnung. Und es gibt noch einen dritten Impuls, das ist die Erstarrung, also Angst. Und diese alten drei archaischen Impulse, der Erstarrungsimpuls ist sehr, sehr alt. Der geht noch zurück, als wir noch Fische waren. Aber so Säugetiere, eine Katze oder ein Säbelzahntiger, der kennt beides. Ja. Oh, wunderbar. Böse. So. Und das ist dann irgendwann, als wir Landwirtschaft hatten, ist unsere Sprache, hat eine Gegenwart, aber dazu noch eine Vergangenheit und eine Zukunft bekommen, nämlich. Wir haben Ernte, aber wir müssen für die nächsten 2 Jahre das und das planen. Und jetzt entsteht Denken Und wir labeln alles. Das ist ein Baum, das ist mein Baum. So, das ist ein schöner Garten, das ist Unkraut und das ist nützlich. Und das funktioniert auch, wenn wir dann ernten. Und wenn wir irgendwie nur Unkraut ernten, kriegen wir Ärger von der Köchin oder so oder vom Koch. So ist das ein gutes Instrument. Nur es gab irgendwann einen Punkt in unserer Zivilisation, da haben wir uns mit dem Denken, mit dem Werkzeug identifiziert. Und inklusive Gefühle. Descartes, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ja. Und das ist das Drama. Und jetzt ist auf einmal, verlieren wir die Unschuld, wir verlieren alle Möglichkeiten, Kreativität und kommen eine unglaubliche Enge, eine leidvolle Enge.
Ja, sehr schön erklärt. Und wie würdest, wenn man, ich meine, reicht die Realisierung davon, also das, was wir jetzt gerade, sind ja ein paar Hintergründe, reicht mir das als Einsicht, um zu erkennen, okay, ich identifiziere mich gerade mit einem Werkzeug. Was ist denn dann so der nächste Schritt, wenn man diese Awareness hat? Okay, vielleicht vieles von dem, was ich als faktisches Leiden beschreiben würde, ist vielleicht tatsächlich nur ein Konstrukt meines Verstandes und meiner inneren Welt. Ich weiß das jetzt. Ja. Was nun?
Ganz wichtig ist die innere Motivation. Also wir müssen uns selbst zum Verbündeten machen. Also wir können keine Teile von uns haben, die keine Lust haben. Das ist ähnlich wie, oh, es wäre echt wichtig, mal Sport zu machen. Und dann versuche ich das, weil man sagt, Joggen ist gut. Und ich bin aber jemand, der, also ich jetzt nicht, aber ich habe überhaupt keine Lust auf Joggen. Und so ist Sport echt eine Quälerei. Wenn aber man plötzlich Lust hat, mit Freunden Fußball zu spielen oder Tennis oder was weiß ich, Radrennen, dann macht das auf einmal wahnsinnig Spaß. Und der Punkt ist der, dass alle Menschen, die Sport machen, die mit Begeisterung das tun, die sind über so einen kleinen Berg gegangen, so eine Art Investition, wo man sagt, oh, jetzt habe ich keine Lust, ich habe jetzt Lust, aber jetzt, heute Abend auch nochmal. Also dieses regelmäßig dreimal in der Woche Sport machen, da ist diese Investition. Und irgendwann kommt so ein Punkt, da macht das so viel Freude, dass man gar nicht merkt, dass man plötzlich viermal in der Woche Sport macht. Ich habe das selber so erfahren auch, gerade auch mit Sport. Und der Körper wird stärker und es wird ein sinnliches, ja, es ist so toll, wenn man dann den Hügel runterläuft und es läuft wie von alleine. Der Körper wird krasser und stärker, die Emotionen, man ist auch immuner gegen sagen wir, schlechte Stimmung, wenn man sehr viel Sport macht. Und auf einmal geht das von alleine und dann ist das Schwungrad an. Und bei dem Weg der Einsicht zum Wesentlichen ist es so, dass ich durch diese Punkt durch Übung in einen Zustand von Nichtdenken hindurch muss. Weil in dem Moment, wo ich in einen Zustand von Nichtdenken komme, ist auf einmal Freude da oder ein Gefühl von Einheit. Also jeder macht da eine andere Erfahrung, teilweise sehr spektakuläre Erfahrung, große Erfahrung auch. Und das ist der Moment, wo ich weiß, der Henrik hat ja recht. Ja? Aber ja. Das Denken mit dem Denken zu kontrollieren, das ist den Bock zum Gärtner machen. Das funktioniert nicht. Zumal noch die Emotionen hinzukommen. Und das ist noch ein schwieriger Vogel, die Emotionen.
Ich fand, ich hatte mal eine Erfahrung vor einem Jahr, die sehr ähnlich war, wo ich dann in diesem Moment dachte ich so, ach so, davon sprechen die. Jetzt verstehe ich, weil im Endeffekt alle Disziplinen, ob das Zen ist, Taoismus, Yoga, das sind ja alles Zeigefinger in eine Richtung. Und wenn du mal verstehst, wohin die denn zeigen, also was ist denn tatsächlich, du nennst die Essenz oder dieser Ort oder wie auch immer man das beschreiben mag. Und ich habe das mal probiert, getastet sozusagen, mal einen kleinen, eine Geschmacksprobe davon bekommen. Und es ist tatsächlich es ist eigentlich so simpel. Und danach, und das ist noch eine persönliche Frage, die ich dir gerne stellen würde. Ich hatte nämlich danach mehrmals die Erfahrung, dass mich in einer sehr tiefen Meditation, dass mir diese Tiefe dann auf einmal, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass mein Körper auch ein bisschen, ich glaube, durch die Reisen und so war da ein bisschen Destabilisierung, aber dass mich diese Tiefe auf einmal unglaublich erschreckt hat. Also ich war dann sehr tief in der Meditation und dann kam dieser kurze Moment, wo in meinem Körper sich so eine absolute Angstreaktion auf diese, ja, weil man ist ja wirklich, das ist ja wirklich der Sprung ins Nichts. Und das, ja, hat eine sehr große Angst in mir ausgelöst in dem Moment.
Oh. Ja. Das ist etwas sehr Natürliches. Weil die Essenz von dir und von uns ist unbedingt. Sie ist absolut. Und sie ist beyond life and death. Ja. Also sie ist jenseits von stirb und werde. Aber, und jetzt gehen wir wirklich in die Tiefe und du musst schauen, ob das richtig ist.
Mein Podcast
ist.
Heißt ja auch Radio Tiefsinn, ne?
Meditation ist Sterben lernen. Und dann kommt der Moment, wo der Tod da ist für das Ego. Und es fühlt sich für das Ego genauso an. Und wenn wir dann loslassen, wenn da dieser Moment ist, wo nichts ist und da ist keiner mehr da, dann ist diese Freiheit. Und dann entsteht etwas, was das größte Geschenk ist, was ein Mensch in diesem Leben haben, nämlich die Wiedergeburt in diesem Leben selber. Mit einer Einsicht. Das, was du beschreibst, nennt man Wakaru, eine kleine Einsicht. Wenn das größer ist, ist das Kensho. Wenn es komplett das Leben verändert, Satori, Erleuchtung und so weiter. Aber das ist der Moment. Der Buddha sagt, als er eine tiefe Einsicht hatte unter dem Bodhi-Baum, das Todlose ist gefunden. Und natürlich hat das Ego Angst. Das Ego ist sowas von Angst getrieben und kompensiert diese Angst, also wir nennen das Unwissenheit, Avijja, durch entweder extreme Begierde oder durch extreme Ablehnung und Aggression, die wir im Außen inszenieren, um davon wegzukommen. Aber wir werden uns alle irgendwann diesem stellen. Und wenn man jung ist und stellt sich dem jung, so wie Chakyamuni Buddha mit 30, dann bist du vielleicht mit 36 frei von Tod, Sterben und Angst.
Hm. Ja, das scheint irgendwie ein Thema zu sein in meinem Leben. Also diese Konfrontation mit dem Tod, das zieht sich eigentlich so über die letzten 6-7 Jahre. Und vielleicht ist das tatsächlich diese metaphorische Schwelle. Wie geht man dann, weil Emotionen und Angst sind ja sehr archaische Dinge. Das heißt, die sind ja sehr tief. Du, ja, hast ja gesagt, es gibt den Fisch in uns, also wir haben ja noch unser Nervensystem, ist ja sehr, sehr alt. Mhm. Das heißt, ja, diese Angstreaktion, die vielleicht von meinem, die ich sehr gut mir vorstellen kann, dass das tatsächlich mein Ego war, was sich festgehalten hat an seiner Existenz. Ja. Wie kann ich denn aber dann trotzdem mit dieser intensiven körperlichen Sensation, also Empfindung, dann in diesem Moment umgehen?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Die ist die Frage fast, die kann man noch größer machen, wie meditiere ich richtig oder wie komme ich nachhaltig auf diesen Weg? Und zwar dadurch, dass wir unseren Körper zum Verbündeten dieses Weges machen. Wenn der Geist und der Körper sich in eine Einheit begeben, auf einem gleichen Weg, dann haben Gedanken und Emotionen nur noch einen Teil dieser Macht. Ja. Der Körper ist etwas insgesamt Archaisches, so wie er ist. Und auch wenn man Meister ist, werden alle Emotionen da sein. Das heißt, man kann auch einen Meister erschrecken oder ihm Angst machen. Oder er hat auch, wenn er, sagen wir, 2 Wochen nichts getrunken hat, extremen Durst. So, das ist der Körper. Aber die Befreiung ist, dass wir damit in Harmonie, in Versöhnung sind. Also, dass wir uns weder dieser Gier hingeben, noch dass wir den Körper bekämpfen, weil er Gier hat, sondern die Harmonie in diesem Ganzen. Mhm. Aber irgendwann im Leben kommt ein Moment, wo wir sagen, liebes Ego, jetzt müsstest du springen über diese Schwelle. Und der Schlüssel ist eine Einheit von dem Mitnehmen vom Körper, verbunden mit einem tiefen Vertrauen. Und das Vertrauen, irgendwann an diesem Punkt, den du beschrieben hast, zu kommen und dann loszulassen, ohne Angst, entsteht durch verschiedene kleine Wakarus. Durch die Meditation und nur durch die Meditation, die in die Tiefe geht, entstehen immer wieder kleine Einsichten, so wie du sie beschrieben hast. Und Jinsan erklärte mir mal 1992 im japanischen Kloster, sagte er, Wakaru, 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 Kensho, Erleuchtung, ne? Kleine Wackerbo, Wackerbo, Wackerbo. Und irgendwann kommt der Moment, wo wir loslassen. Und dann ist die Welt so, wie sie ist. Frei, ewig und wunderschön.
Geil. Mega schöne Antwort. Ich würde sagen, das fühlt sich nach einem geeigneten Moment an, das, was wir gerade so theoretisch besprechen, vielleicht einfach mal zu fühlen und zu erfahren. Und wir haben ja schon im Vorfeld besprochen, dass du für meine Community eine kleine Meditation anleitest. Gerne. Für mich natürlich auch. Ja. Genau, also ich glaube, das wäre ein schöner Zeitpunkt.
Was möchtest du? Wir können eher für Anfänger sagen, wir gehen in eine Meditation, wo wir schauen, wie wir leicht Gedanken in die Stille bringen. Oder wir gehen einen Schritt weiter und schauen, wie kriegen wir den Körper mit als Verbündeten? Also einen kleinen Ansatz auf der Ebene.
Das für den Körper, lass den Körper machen. Das fühlt sich gut an, ja.
Sehr gut. Dann lass uns zusammen in die Meditation gehen. Das heißt, wir sitzen einfach gerade, das heißt nicht anlehnend. Und wenn es geht, Knie sind tiefer als die Hüfte. Wir können die Hände unter dem Bauchnabel zusammenlegen oder auf die Oberschenkel. Und ganz wichtig ist, jetzt gerade, wo es darum geht, auch in Einheit, in eine schöne Einheit mit dem Körper zu kommen, dass wir den Körper nicht mehr bewegen. Wir wollen in die Stille des Körpers. Zuerst beobachten wir nur unser Ausatmen. Ein- und Ausatmen sind völlig natürlich, aber unsere Achtsamkeit folgt dem Ausatmen. Wir lassen uns mit dem Ausatmen fallen. Wir folgen dem Ausatmen. Ausatmen betrachten statt denken. Das Denken lassen wir so, wie es ist, ziehen und unsere Achtsamkeit geht auf das Ausatmen. Vertrauensvoll folgen wir dem Ausatmen, denn der Atem ist jetzt unser Lehrer. Wir lassen uns mit dem Ausatmen tiefer und tiefer fallen. Wenn wir dem Ausatmen folgen, entsteht eine Stille. Die Gedanken hören auf. Nur Atem, nur Ausatmen, nur fallen lassen, tiefer und tiefer. Nur ausatmen, beobachten, fallen lassen, loslassen. Stille. Wenn Stille da ist, Gedanken zur Ruhe gekommen sind, beginnt der zweite Teil. Und der ist, dass wir ganz einfach nur unseren Körper wahrnehmen, so wie er ist. So, wie er jetzt hier sitzt. Wir spüren eine gewisse Schwere. Vielleicht am meisten, wenn wir mit dem Gesäß auf dem Sessel oder Kissen sitzen. Vielleicht unsere Knie, Füße. Aber der Körper zeigt uns selber, was im Moment er spürt. Wir versuchen kein Bild zu erzeugen. Man ist einfach so da, wir werden spüren und das lassen wir zu. Nur Körperwahrnehmung. Wenn wir das zulassen, den Körper so wahrzunehmen, wie er ist, wie er jetzt in diesem Moment für uns erscheint, dann entsteht eine Verbindung, ein warmes Gefühl, das sich im Körper ausbreitet. Etwas Freudvolles, Sinnliches, Freudvolles. Dieses feine, helle, freudige, ja fast ekstatisches ist die tiefe, feinstoffliche Wirklichkeit unseres körperlichen Seins. Das ist das Geheimnis unseres Körpers. Etwas sehr Feines und Wunderbares zugleich. Es ist pures Leben und reine Freude. Jetzt. Das ist immer in uns. Pures Leben. Fein, freudvoll, sinnlich. Liebevoll, verbunden, nichts ist getrennt, nur wir trennen. Der Körper, diese feine Dimension des Körpers, wird dann zu unserem Verbündeten auf dem Weg, zur Erdung, zur Wirklichkeit. fast eine heilige Wirklichkeit. Wir kehren zurück zum Ausatmen. Wir lassen uns mit dem Ausatmen langsam tiefer und tiefer fallen. Wir lassen die Übung los und sind einfach sein und stiller. Ja, wunderschön. Hi.
Perfektes Timing. Hier wird gerade mein, während der Meditation wird mein Fenster eingepackt mit so Plastikfolien. Das sind gerade die perfekte Aussicht auf Handwerker vor meinem Fenster. Aber ich konnte trotzdem die absolute Stille in mir fühlen. Und ja, das hat sich richtig, richtig gut angefühlt.
Ah, schön.
Zum Abschluss, lieber Hinnerk, noch meine letzten drei Fragen, die ich allen Gästen immer stelle. Und ich bin jetzt besonders gespannt auf deine Antwort. Was ist Freiheit für dich?
Mhm. Offene Weite, nichts unheilig. Die Essenz.
Wie findest du? Entschuldigung.
Also die Essenz unseres Wesens ist vollendete Freiheit. Wir sind vollendete Freiheit. Wir Menschen.
Wie findest du zu mehr Klarheit?
Stille ist die Antwort.
Worin findest du deinen tiefsten Sinn?
Im Herz, das uns alle verbindet.
Yes, vielen Dank. Und ich danke dir für deine Zeit und all die Weisheiten, die du uns heute auf den Weg mitgegeben hast. Und das war ein Riesengeschenk, was du mir und meiner Community gemacht hast. Und ich möchte dir nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht, wenn die Menschen, die jetzt gerade den Podcast hören, euch unterstützen wollen, ihr habt ja auch einen Förderkreis.
Ja.
Wie kann man das am besten tun? Wie kann man dich unterstützen? Wie kann man deinen Förderkreis unterstützen? Und wie kann man sich auch mit dir in Verbindung setzen, wenn man jetzt das Gefühl hat, hey, das fühlt sich super schön an, ich würde da gerne ein bisschen tiefer einsteigen.
Ich danke dir. Der Förderkreis unterstützt das Kloster, aber wir unterstützen alle jetzt auch in dieser schwierigen Zeit durch das virtuelle Zen-Kloster, in dem man meditieren lernen kann und in dem man diesen Weg gehen kann. Es gibt, glaube ich, die Möglichkeit, jeden Morgen zu meditieren, mittags zu meditieren. Und es gibt Meistertage und wunderbare Lehrer und Lehrerinnen, die diesen Weg auch gehen. Und wenn man Mitglied im Förderkreis wird, glaube 20 € kostet das im Monat, für diejenigen, die wenig Geld haben, 7. Da kann man dann sozusagen diesen Weg jetzt auch jetzt schon gehen. Natürlich freue ich mich auch über alle, die, wenn es wieder möglich ist, hier ins Kloster kommen und hier sich das angucken und meditieren lernen können sozusagen. Ja, danke für diese Frage. Weil davon leben wir im Moment als Kloster. Und Hi, Dankeschön.
Sehr schön. Cool. Ja, gerne. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Zen auch in euer Zuhause holen möchtet, die Links tue ich dann in die Shownotes, die könntet ihr dort finden. Und ja, schöne, schöne Reise heute. Vielen, vielen Dank nochmal. Und wir beenden den Podcast mit deiner allerletzten Herzensnachricht an alle, die jetzt hier gerade noch zuhören.
Unabhängig von allem, folge dem Weg deines Herzens, aber achte auf deine Fußschritte.
Hinek, ich danke dir fürs Vorbeischauen. Vielen, vielen Dank.
Hi, domo arigato samasta. Hi, danke.
Das war's, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, lasst mir ein Rating bei Apple Podcast da und teilt ihn auf euren Social Media Channels, damit noch mehr Menschen in die Welt von Freiheit, Klarheit und Tiefsinn eintauchen können. Das ist das größte Kompliment, was ihr mir machen könnt. Und wie immer bin ich so dankbar, dass ihr von all diesen schönen Dingen, die es da draußen gibt, euch dazu entschieden habt, hier zuzuhören. Much love, dein Benjamin.